ARD. Anderthalb Monate sind es noch bis zum 5. November, aber inzwischen fragen wir uns in Washington gar nicht mehr nur, wer am Ende diese Präsidentschaftswahl gewinnt. Wir fragen uns auch, worüber wir bis dahin wohl noch berichten werden. Attentatsversuche, Bombendrohungen, Lügen und Verschwörungstheorien, das sind alles Dinge, die diesen Wahlkampf aktuell sehr hässlich machen. Und genau darüber wollen wir jetzt reden.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Isabel Karras und bei mir sind Gudrun Engel und Sebastian Hesse. Schön, dass ihr es einrichten konntet.
Hallo.
Hallo.
Wollen wir gleich mal anfangen beim extremsten Beispiel dafür, was diesen Wahlkampf momentan so hässlich macht, nämlich beim mutmaßlich zweiten Attentatsversuch auf Donald Trump. Da war es offenbar Ziel eines Mannes, Trump zu erschießen oder ihn zumindest zu verletzen. Zum Glück ist es nicht dazu gekommen. Was sind mit ein bisschen Abstand gerade eure Gedanken zu diesem mutmaßlichen zweiten Attentatsversuch?
Es macht halt einfach den Eindruck, dass beide Seiten mittlerweile der festen Überzeugung sind, dass die einzige Art und Weise, wie sie noch eingreifen können, nicht der Gang zur Urne ist im Sinne von Kreuz abgeben, sondern die Variante ist, dass man einen Kandidaten aus dem Weg räumt. Und das ist schon erschreckend. Also es gibt eine Umfrage unter Amerikanerinnen und Amerikanern und da hat jeder Fünfte angegeben, er hält es für legitim, Gewalt anzuwenden, um seinen politischen Willen durchzusetzen. Und das ist natürlich erschreckend. Jeder Fünfte Amerikaner, jede Fünfte Amerikanerin in einem Land mit 470 Millionen Waffen hat ja jeder im Schnitt mehr als eine. Und wenn man die dann einsetzt, um seinen politischen Willen durchzusetzen, ist das natürlich von Demokratie sehr, sehr weit entfernt.
Ja, das ist ja die Spitze des Eisberges, ne, diese Attentatsversuche. Aber das fußt ja auf einer ganz anderen Form der Aggression, nämlich auf einer Rhetorik, die eben gerade so dazu einlädt, wenn man sie sich zum Teil anhört, eben auch in die Tat umzusetzen, was sonst nur irgendwelche wilden, kruden Fantasien sind. Und da habe ich das Gefühl, es hat ja Versuche, US-Präsidenten zu ermorden, jede Menge gegeben in der US-Geschichte, auch andere Arten von politischen Attentaten. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Zusammenhang mit Rhetorik und auch der Verbreitung über andere Kommunikationswege, über das Netz und die Radikalisierung von Sprache, die da stattfindet, und da sehe ich einen unmittelbaren Zusammenhang, dass das zugenommen hat.
Stichwort Rhetorik, darauf möchte ich auch unbedingt zu sprechen kommen, weil die stand jetzt ja auch in den letzten Tagen sehr im Fokus, wenn es um diesen mutmaßlichen Attentatsversuch ging. Unter anderem hat sich Trumps Vizekandidat J.D. Vance so zu dem Ganzen geäußert.
You know the big difference between conservatives and liberals? No one has tried to kill Kamala Harris. And two people now have tried to kill Donald Trump in the last couple of months. I'd say that's pretty strong evidence that the left needs to tone down the rhetoric and needs to cut this crap out.
Also er sagt, der große Unterschied zwischen Konservativen und Liberalen sei aus seiner Sicht, dass niemand versucht habe, Harris umzubringen, im Gegensatz zum eben mutmaßlich zweiten Versuch bei Trump. Das ist für Vance der Beweis dafür, dass die Demokraten ihre Rhetorik ändern müssten. Und er steht mit dieser Meinung ja nicht allein da. Auch Donald Trump hat sich im Anschluss ganz ähnlich geäußert. Die signalisieren ihrer Basis also eigentlich beide, ja, die Demokraten, die spielen irgendwie eine Rolle, wenn es darum geht, dass jemand vermutlich Donald Trump umbringen wollte. Was bedeutet das aus eurer Sicht für die Stimmung in diesem Land?
Das ist wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass die eine Seite der anderen genau das vorwirft, was umgekehrt auch als Vorwurf kommt. Denn es geht ja wechselseitig. Ne? Das republikanische Lager sagt jetzt, es sind die Anti-Trumper, die die verbale Stimmung aufgeheizt haben. Und da dürft ihr euch nicht wundern, wenn jemand das in die Tat umsetzt. Umgekehrt sagen ja die Demokraten, dass erst durch die Trump-Ära der politische Diskurs so verschärft wurde, verbal, dass der Trump derjenige ist, der schon bevor er überhaupt seine Kandidatur erklärt hatte, damals mit dieser Birther-Debatte gegen Obama, für Schlagzeilen gesorgt hat, für Aufmerksamkeit für seine Person gesorgt hat, also gleich mit einer aggressiven Rhetorik und mit einer ganz offensichtlichen Falschbehauptung in seine politische Karriere eingestiegen ist. Also das ist so ein Blame Game, wie man hier sozusagen sagt. Und das funktioniert ja auch so wunderbar, dass man immer schneller ist als der andere, um den exakt gleichen Vorwurf zu äußern. Und dadurch steht auch diese Debatte so still.
Ich glaube, tatsächlich ist die Frage ja immer, was ist die Aktion und was ist die Reaktion? Und ich wundere mich schon, wenn wir einfach mal ganz emotionslos, aber einfach eine Strichliste machen würden, wer hat welche Abstrusität gesagt, wer hat welche Beleidigungen, Schmähungen, Beschimpfungen unter der Gürtellinie, rassistisch, sexistisch, wie auch immer, getätigt, bin ich mir sehr sicher, dass wir deutlich mehr Striche auf republikanischer Seite sehen als auf demokratischer. Also es ist ja immer so ein bisschen die Frage, was bedingt da was? Das ist wie die Frage nach der Henne und dem Ei, ja.
Ja, aber als Republikaner würde ich dir jetzt antworten, von wegen dieser elitäre Jargon kommt ja ganz eindeutig aus dem linken politischen Lager. Die Linken sind die Sprachveränderer. Das fängt an mit Gendersprache und Dingen dieser Art, aber auch im politischen Diskurs. Der Schlüsselmoment, warum Hillary Clinton die Wahl gegen Trump damals verloren hat, war dieser unsägliche Auftritt, als sie ausgerechnet vor einer LGBTQ-Gruppe sich beklatschen ließ, dafür Trump-Anhänger als bemitleidenswerte Untermenschen zu dissen. Also ich meine, sorry, das ist auch Diskurs unter der Gürtellinie.
Ohne Frage. Ich glaube auch, dass es auf beiden Seiten stattfindet.
Mit dramatischen Folgen. Ne?
Ich glaube auch, dass es auf beiden Seiten stattfindet. Ich glaube nur, dass es, was die Hässlichkeit angeht, also es gibt einfach keine Rallye von Trump, wo er nicht einfach Menschen beschimpft. Oder wenn wir uns zum Beispiel die Debatte angucken, er hat Kamala Harris, er hat nicht gesagt Madam Vice President oder er hat sie nicht beim Titel genannt, er hat sie noch nicht mal beim Namen genannt, er hat weder ihren Vor- noch ihren Nachnamen, er hat immer nur she gesagt, ja. Sie hat ihn mit Ex-Präsident, mit Kandidat, mit seinem Namen angesprochen. Also ich will sagen, ist auch am Ende egal, aber ich glaube, natürlich verändern beide die Sprache und es gibt jeweils ein anderes Lager, dem nicht gefällt, wie die Sprache verändert wird, aber an der Aggressivität wäre ich mir trotzdem sicher, dass sie auf republikanischer Seite die Aggressivität höher ist.
Sehe ich anders, aber kommen wir nicht weiter. Ne?
Lass uns einfach Facts over viel machen und wir machen mal eine Liste.
Mein Gefühl wiederum ist, dass zumindest Donald Trump mit seiner Rhetorik im deutschen Fokus eher steht, als das beispielsweise die Demokraten tun. Und das liegt vielleicht auch am Gebrauch von verschiedenen beleidigenden Spitznamen. Sleepy Joe, Crooked Joe, Bird Brain, Nikki Haley, Comrade Kamala. Ganz genau. Das wirkt, ich glaube, für viele Menschen in Deutschland erstmal irgendwie schlicht und vielleicht auch so ein bisschen plump, aber auch hinter solchen Beleidigungen steckt ja sehr viel dahinter und Donald Trump hat ja gewissermaßen schon einen eigenen rhetorischen Stil geprägt. Wie würdet ihr den beschreiben?
Ja, das ist sicher sein Markenzeichen und das finden ja seine Anhänger auch ganz toll. Also es gibt ja diejenigen, die ihn als Person verehren und die das gut finden, so eine Art Dieter-Bohlen-Effekt, der traut sich was, ne? Oder es hat ein Schulfreund meines Sohnes, Amerikaner, auf die Frage, wen er denn wählen würde, gesagt, Trump natürlich. Und dann habe ich gesagt, und warum? Sagt er, he's badass. Also das gefällt den Leuten, ja. Da gibt es Sympathien dafür, ne? Und ich weiß nicht, ob das deutsche Publikum jetzt unbedingt so ein guter Maßstab ist. In Deutschland wird ja auch gerne nur ein Teil des Phänomens Trump wahrgenommen, nämlich dieser skurrile, dieser Clown, dieser überzogene, Orange. Monströse Mann. Und es wird immer, wenn man dann näher nachfragt, erstaunt man ja als jemand, der hier lebt oder auch hier berichtet oder sich tagtäglich damit auseinandersetzen muss, dass viele Leute völlig ausblenden, dass dieser Mann für eine politische Agenda steht. Eine politische Agenda, die ankommt, die zumindest in der Hälfte dieses Landes gewünscht ist, ne? Und dass man vielleicht deswegen auch in Kauf nimmt, was er tut. Und dass auch viele eben das politische Establishment hier für korrupt und für eigennützig halten und jemanden als frisch empfinden, wenn er anders auftritt.
Ich glaube, dass grundsätzlich natürlich die Schwierigkeit ist, dass wir, auch wenn wir berichten, natürlich und auch gefragt werden, häufiger aber auf diese verbalen Entgleisungen natürlich angesprochen werden, als auf seine Benzinpreise vor 4 Jahren.
Ja, aber
das ist die Schwierigkeit dahinter. Natürlich ist es unsere Aufgabe, dann darauf hinzuweisen, zu sagen, so ja, der ist jetzt zwar verbal wieder ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber man müsste auch mal bitte betrachten, wie sind die Inflationszahlen, wie sind die Benzinpreise und so weiter. Weil das ist ja das, worauf es den Amerikanerinnen und Amerikanern ankommt. Und in der Tat nehmen sie dann in Kauf, dass der vielleicht verbal mal daneben oder unter der Gürtellinie unterwegs ist.
Findet man bei bayerischen Ministerpräsidenten am politischen Aschermittwoch auch lustig. Ne?
Nicht nur da mittlerweile, ja. Also das ist ja... Ich finde schon, dass man sehr klar erkennen kann, dass Dinge, die hier geschehen, ja grundlegend sowieso nach 5 bis 8 Jahren in Deutschland ankommen. Und der Zyklus wird immer kleiner. Und ich finde schon, dass man das auch in der politischen Debatte durchaus wahrnehmen kann, weil Sachen, die hier einfach gesagt werden, die immer lange als unsagbar galten, hier einfach gemacht werden und dann einfach auch rüberschwappen und jetzt sich mittlerweile auch in der deutschen Politik finden.
Aber durch Empörung und Lachen kriegen wir das nicht weg. Wir kriegen das nur weg, wenn wir das verstehen. Und wenn wir das verstehen wollen, müssen wir uns darauf einlassen, was dahinter steckt. Und dann ist das ein sehr mühseliger Prozess, zu gucken, was kann man dagegen tun, ne? Und wie kriegt man das weg? Aber dass jetzt erstmal in dieser amerikanischen Gesellschaft tiefes Misstrauen gegenüber dieser politischen Klasse herrscht, die dann eben dieses Phänomen Trump, also eine Wiederholung des Phänomens Trumps nach der Abwahl wieder möglich macht, das muss man ernst nehmen. Ne?
Ich glaube aber, man kann ja das eine tun, man muss das ernst nehmen und hinterfragen, aber man muss ja trotzdem das andere nicht lassen, nämlich darauf hinweisen, dass diese Verrohung von Sprache gefährlich ist. In dem Moment, wo man das so darstellt wie, der ist halt ein orangefarbener Clown und hat halt nicht mehr alle beisammen, ist es ja lustig und harmlos. Jetzt sind wir ja aber mittlerweile an dem Punkt, wo ja nichts mehr harmlos ist. Also es gibt ja einfach in diesem Land, schießen Menschen aufeinander, weil sie unterschiedlicher politischer Meinung sind. So, und das passiert ja. Wir haben gesehen, was nach der Debatte in Springfield, Ohio passiert ist. Einfach nur, weil Trump in den Raum gestellt hat, völlig aus der Luft gegriffen, völlig ohne Beweise, ohne Belege, einfach gesagt hat, die Haitianer da fressen den Einheimischen die Hunde und die Katzen weg und die Haustiere. So. Und das Ergebnis ist ehrlicherweise nicht mehr zu belächeln, sondern massiv erschreckend. Also Bombendrohungen, die es da gibt, Menschen, die sich nicht mehr aus dem Haus trauen, Geschäfte, die geschlossen bleiben und eben auch die komplette Journalie, die da jetzt vor der Tür steht und ein Trump, der auch angekündigt hat, ich komme jetzt auch nochmal vorbei. Und diese Kleinstadt weiß überhaupt nicht, wie ihnen geschieht. Die kannte vorher keiner. Springfield, Ohio, never heard before. Und jetzt sind die der zentrale Interessenspunkt der Weltpresse.
Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel für das, einerseits ist es aktuell, aber andererseits auch für das, was ihr in den letzten Minuten beide angesprochen habt, weil da merkt man, mit Empörung und Gelächter kommt man da nicht weiter. Und dabei war das ja teilweise wirklich die allererste Reaktion auf diese Aussage, die Menschen dort würden Katzen und Hunde essen. In der letzten Podcast-Folge haben wir da einen O-Ton eingespielt aus einer Kneipe in Washington, in der ich die Debatte geguckt habe und genau in dem Moment gerade aufgenommen habe, in dem diese Aussage kam. Und man hört wirklich das Gelächter der Menschen, die natürlich hauptsächlich demokratisch wählen werden, aller Voraussicht nach. Und da war eigentlich noch kaum absehbar zu dem Zeitpunkt, jedenfalls für mich nicht, was daraus werden würde in den nächsten Tagen und Wochen. Und ich glaube, wahrscheinlich sogar für die wenigsten von uns. Donald Trump hat ja diese Behauptung, wir können ja noch mal kurz bei Springfield in Ohio bleiben, er hat ja diese Behauptung rund um die Haustiere und die Einwandererinnen und Einwanderer aus Haiti nicht zurückgenommen, sondern sie wiederholt und zusätzlich dazu auch noch gesagt, dass die Menschen illegal hier im Land werden, was außerdem nicht stimmt.
We're getting them out of our country. They came in illegally. They're destroying our country. We're getting them out.
Ja, also da hört man es nochmal, Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung, wie er sagt, die Menschen werden wir wieder aus dem Land schicken. We're getting them out. Thema Einwanderung spielt gefühlt nochmal eine ganz andere Rolle, seit diese Springfield-Nummer plötzlich so groß geworden ist, oder?
Also Inflation ist ein bisschen abgeflaut. Das war ja über lange Zeit hinweg Teuerungsrate, nicht mehr bezahlbares Alltagsleben, war ja über lange Zeit das dominierende Thema im Wahlkampf oder für viele in den Umfragen das wahlentscheidende Thema. Das ist tatsächlich jetzt auch überlagert, aber das vermischt sich ja. Ne? Also hier geht es ja ganz stark auch um Sozialneid. Wie immer bei Populismus, der funktioniert, gibt es ja so einen Kern Wahrheit, der dann von Populisten aufgegriffen, verzerrt und überhöht wird. Und so ist das ja auch in Springfield, Ohio. Das ist eine 60.000 Einwohner Arbeiterstadt. Da waren auf einmal 15.000 Neuzugänge, legal, wohlgemerkt, kann man nicht oft genug betonen, die angeworben worden sind von den lokalen Fabriken und Warenhäusern, die da Jobs angenommen haben, die die Amerikaner nicht machen wollten. Das ist ja oft hier so bei der Einwanderung.
Wie bei uns früher die Gastarbeiter.
Wie bei uns früher die Gastarbeiter, exakt. Und auf einmal explodiert aber die Bevölkerung nach oben mit Folgen. Das hat ja Folgen. Ne? Also überlastete Stadtverwaltungen, die Zusammensetzung in den Schulen hat sich verändert. Der Wohnungsmarkt hat sich verändert, vor allen Dingen da, wo er bezahlbar war und so weiter. Und das hat für Spannungen gesorgt vor Ort. Die gab es ja real. Ne? Und da drauf gesetzt ist jetzt dieser Quatsch mit den Katzen und den Hunden, was ja auch auf einer persönlichen Anekdote auf ein Missverständnis beruht. Also die Geschichte ist ja, dass eine Frau die Polizei rief und gesagt hat, ihre Katze sei verschwunden. Und dann gemutmaßt hat in so einem raunenden Halbsatz, vielleicht hat ein Haitianer sie ja gefressen. In Wahrheit war die Katze im Keller eingesperrt, alles Quatsch, ne? Und sie hat sich nachher entschuldigt, deutlich entschuldigt dafür, was sie da losgetreten hatte, als sie das gemerkt hat, ne?
Es ist halt einfach ein Zeichen dafür, dass man es nicht mehr eingefangen kriegt. Also wenn der Geist halt aus der Flasche ist,
so ist es, ja,
dann kriegst du den da nicht mehr rein.
Gudrun hat es gerade schon angesprochen. Donald Trump hat angekündigt, er möchte auch nach Springfield reisen in den nächsten 2 Wochen. Ob er es dann wirklich tut, wissen wir nicht. Aber ich finde, wir können noch mal reinhören in die Wahlkampfveranstaltung, bei der er das gesagt hat, weil da bekommt man auch noch mal ein ganz gutes Gefühl dafür, wie er zu der ganzen Sache steht.
I'm going to go there in the next 2 weeks. I'm going to Springfield and I'm going to Aurora. You may never see me again, but that's okay. Gotta do what I gotta do. Whatever happened to Trump? Well, he never got out of Springfield.
Ja, erstmal zum ersten Teil dieser Aussage. Er sagt also, er möchte nach Springfield reisen und genauso nach Aurora. Das ist eine Stadt in Colorado, von der Donald Trump ebenfalls fälschlicherweise behauptet hat, sie sei von einer kriminellen Bande aus Venezuela übernommen worden. Im Anschluss sagt er dann noch, vielleicht sieht man ihn nie wieder, nachdem er nach Springfield gereist ist, aber er würde trotzdem machen, was notwendig sei. Und ich finde, da klingt auch nochmal gut durch. Da wird jetzt nichts anderes mehr kommen von seiner Seite. Der bleibt genau bei dieser Behauptung und macht das sogar gern, oder?
Ja, weil er Erfolg damit hat. Also sein politisches Ziel ist ja spätestens seit dieser Debatte ist ja klar, dass der nicht darauf setzt, jetzt Wechselwähler der Mitte zu gewinnen noch, um diese Wahl für sich zu entscheiden, sondern der setzt knallhart und konsequent darauf, seine eigene Basis anzufeuern. Er will über Voter Turnout, wie man hier sagt, also über Wahlbeteiligung, will er diese Wahl gewinnen. Er will mehr mobilisieren, stärker mobilisieren als das gegnerische Lager. Und da greift das doch. Das funktioniert doch wunderbar für ihn. Ne? Die sagen jetzt alle, ja, das mag ja vielleicht überzogen sein und ein bisschen erfunden mit den Katzen und den Hunden, aber es lenkt eben den Blick auf etwas, was sonst nicht diskutiert worden wäre, weil die Mainstream-Medien und die Linke auf dem Auge blind sind. Und das finden die gut.
Da geht ja sein Vize, schlägt ja in die gleiche Kerbe. Der wurde ja gefragt vergangenes Wochenende, ja, was sagen Sie denn zu dieser Katzengeschichte? Und dann sagt er ja auch ganz klar, ja, we made it up. Also wir können im Zweifel, wenn es die einzige Möglichkeit ist, die Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken, dann erfinden wir im Zweifel auch irgendeine völlig hanebüchene Absurdistan-Geschichte. Hauptsache, wir bekommen die Aufmerksamkeit. Und das ist schon ziemlich entsetzlich. Also es ist eigentlich eine Bankrotterklärung auch, wenn die Mehrheit oder mal mindestens die Hälfte der Gesellschaft in diesem Land darauf anspringt, dass es eigentlich völlig egal ist, was du erzählst und ob es stimmt oder nicht oder was auch immer. Also wo sind denn bitte, ich weiß, ich klinge jetzt gerade so wahnsinnig alt, aber wo sind denn unsere Werte hin? Also was gilt denn Wahrheit und Moral und Ethos und Rückgrat noch, wenn du einfach durch die Gegend rennen kannst wie offene Hose und irgendeinen Stuss erzählen, aber die Menschheit dich trotzdem feiert? Bin ich wirklich, also wie ich das Phänomen erklären soll, bin ich wirklich ratlos.
Ja, aber die andere Seite empfindet das ja genauso, nur dass sie die Vorzeichen umdreht. Die sagen ja, dass der Diskurs in diesem Land so verkommen ist und auch die Meinungsmacherei durch bestimmte gesellschaftliche Kreise, die Massenmedien, die politische Linke, die ignorieren das. Und die haben uns über Jahre darüber getäuscht, wollten das nicht aufgreifen, obwohl es Probleme sind, die uns auf den Nägeln brennen. Da läuft es schief. Da ist die Moral abhanden gekommen, und deshalb müssen wir jetzt zu solchen Mitteln greifen, um diese Themen zu setzen. Ja, und ich meine, da ist Journalismus auch schwieriger geworden, als er mal war, ne? Weil wir natürlich einerseits Menschen sind und eine politische Haltung haben, einen moralischen Kompass mit uns rumtragen, aber ja trotzdem hier dafür bezahlt werden, dass wir mit allen gleich umgehen, ihnen neutral gegenüberstehen, für ihre Haltung Verständnis zumindest so viel Verständnis aufbringen, dass wir in der Lage sind, das inhaltlich zu transportieren. Ne?
Aber ich glaube, das gelingt, also da würde ich jetzt denken, das ist ja tatsächlich unsere Aufgabe, ob die jetzt schwerer wird oder nicht. Also das ist unsere Aufgabe und ich finde, das kriegen wir ja auch gut hin. Wir lassen ja durchaus jedes Mal beide Seiten zu Wort kommen, im Gegensatz zu den amerikanischen Medien.
Ja, das
ist ja der Vorwurf. Ja. Ich glaube, wir haben da natürlich ein anderes System und dadurch auch das Glück, dass wir ja jederzeit sagen können, das ist ausgewogen, wir hören beide Seiten. Trotzdem ist nach wie vor ja immer die Frage der eigenen Einschätzung, über welches Stöckchen muss man springen. Wie absurd darf es werden und verstärken wir es nicht noch? Also wenn wir es auch noch wiederholen, dann verstärken wir es ja auch noch. Das ist eine ganz schmale Gratwanderung, finde ich. Und es ist auch nicht leicht, und im Einzelfall zu entscheiden. Aber ich finde tatsächlich, also ich bin manchmal so entsetzt über das, was da gesagt wird, dass ich mich dann halt wirklich frage, der Transparenz halber, soll ich das jetzt genau so wiedergeben und sagen, schaut mal her, das wird gesagt, und gehe ich davon aus, dass der Hörer oder Zuschauer dann für sich selber sich das Bild macht, so wow, das ist ja super krank. Oder ist es eben eher so, weil diese Studien gibt es ja auch, dass das ja dann einfach viel besser hängen bleibt, ne? Dieser populistische Kern. Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Situation und wir verfolgen ja, dass es einfach nicht leichter wird, weil es nimmt ja zu.
Richtig, und es wird vielleicht auch so weitergehen in den nächsten Wochen. Das war ja meine Eingangsfrage, über was werden wir eigentlich noch berichten. Da gibt es jetzt noch ein drittes Beispiel neben dem mutmaßlichen Attentatsversuch und neben Springfield für mich, was irgendwie hervorgestochen ist aus dem, was hier in den letzten Tagen so los war. Und das sind eigentlich die verschärften Sicherheitsmaßnahmen, die angekündigt wurden für die Sitzung des US-Kongresses am 6. Januar im nächsten Jahr 2025. Da kommt also der Kongress wieder zusammen, um das Wahlergebnis formell zu bestätigen. Und jetzt wurde festgelegt, das wird ein Event höchster Sicherheitsstufe, damit nicht nochmal so etwas passieren kann wie am 6. Januar 2021. Ich finde, auch das ist ja schon irgendwie eine Sache, über die kann man sich mal Gedanken machen, dass schon jetzt drüber nachgedacht wird, was passiert denn, wenn die ganze Nummer wieder eskaliert. Und da würde ich zum Abschluss gern von euch noch wissen, welche Gedanken habt ihr dazu? Also womit rechnet ihr tatsächlich in Bezug auf diesen 6. Januar?
Das hängt vom Wahlausgang ab, nicht? Also dass die Trumpies schon vorbereiten, wieder mit ähnlicher Rhetorik eine mögliche Wahlniederlage ihren Fans als Betrug zu verkaufen, das merken wir jetzt schon überall. Also dass wieder Zweifel gesät wird am Funktionieren des Wahlsystems. Im Moment rankt sich die Debatte ja ganz stark darum, dass man sich nicht ausweisen muss hier oder wie man sich vielleicht ausweisen könnte oder sollte. Also da sind die Vorboten ja längst da. Aber ob das wieder dazu mündet, dass Anhänger nach Washington kommen und hier Krawall machen, das weiß man natürlich
nicht. Wissen wir nicht, ja.
Ich bin immer sehr hin und her gerissen, auch zwischen wie groß ist die Sorge und wie deutlich sollte ich sie äußern. Also ich habe einmal sehr überspitzt gesagt, na gut, also je nachdem, welche Seite gewinnt, haben wir halt hinterher entweder einen Weltkrieg oder einen Bürgerkrieg. Ja, beides keine wirklich attraktive Option. Ich mache mir schon Sorgen, weil wir ja auch selbst in unserer Arbeit erleben, dass wir jetzt angehalten sind, dass Kamerateams dann nur noch mit Sicherheitsteams und zwar bewaffneten Sicherheitsteams unterwegs sind, dass wir alle schusssichere Westen bekommen haben und Helme. Und das ist jetzt nichts, was ich mir ehrlicherweise für die Berichterstattung aus der ältesten Demokratie der Welt vorgestellt habe in meinen kühnsten Träumen. Und ich habe ehrlicherweise auch nicht vor, mit einer schusssicheren Weste und einem Helm irgendwo zu stehen und zu reportieren. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass es so weit überhaupt nicht kommt. Mhm. Und gleichzeitig bin ich aber auch hin und her gerissen, wenn ich das so erzähle Leuten, mache ich dann da nicht noch mehr Panik mit. Also auch da, wie immer in der Kommunikation, wir wissen es nicht. Ich würde immer sagen, wir sind bestens vorbereitet, better safe than sorry. Wenn wir die Dinger hinterher alle im Schrank lassen, sind wir alle dankbar.
Ich glaube, an der Stelle setzen wir einen Punkt. Wir werden sicherlich noch weiter darüber sprechen in den nächsten Wochen und wir haben auch schon drüber gesprochen. Und wer sich dafür interessiert, kann gern mal reinhören in unsere älteren Folgen. Die findet ihr auf ndr.de/die Korrespondenten oder in der ARD Audiothek. Zum Beispiel auch die Episode mit Gewalt zurück auf Kurs. Da erzählst du, Gudrun, von einem Treffen mit einer Amerikanerin, die es richtig fand, zu Gewalt zu greifen, um die politische Situation so zu ändern, wie sie das für nötig hält. Also da könnt ihr gerne mal reinhören. Ansonsten gibt es jede Woche Freitag eine neue Folge von uns. Diesmal mit dabei waren Gudrun Engel und Sebastian Hesse. Und das Ganze technisch möglich gemacht hat Simon Jansen. Vielen Dank dafür.
Hi, ich bin Melanie Böff, Host von 10 Minuten Wirtschaft. Wir spüren für euch die wichtigsten Themen auf und erklären sie euch, ja genau, in maximal 10 Minuten. Zum Beispiel, welchen Einfluss Popsängerinnen auf die Wirtschaft haben.
Wenn Taylor Swift ein Konzert gibt, dann lässt das die Umsätze und Steuereinnahmen vor Ort derart steigen, dass es in den USA dafür sogar einen Begriff gibt. Mhm. Swiftonomics, ich liebe dieses Wort.
Im Podcast der NDR Info Wirtschaftsredaktion erfährst du, was jetzt gerade wichtig ist. Und du kannst mitreden bei den Themen, die dich beschäftigen. 10 Minuten Wirtschaft hörst du in der ARD Audiothek und überall da, wo du gerne Podcasts hörst. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Mhm.